Ich glaube, ich habe die Rolle von Mutter so ernst genommen wie meine Rolle als Künstlerin. Ich wollte alles gut machen, alles verstehen. Es war auch eine physische Erfahrung. Alles hat mich interessiert. Ich bin da eingetaucht wie in einem Projekt.
Willkommen zu «Frida trifft», einem Interview-Podcast aus der Schweizer Kulturszene. Eine Co-Produktion von «Frida» und dem Basler Stadtmagazin «Bajour». Der Matthias Balzer und Helena Krauser treffen die spannendsten Kulturschaffenden vom Land und befragen sie zu ihren Ideen, Träumen, Ängsten und natürlich auch zu ihrem kulturellen Schaffen. «Frida trifft» trifft auf den Punkt, wo das Herz der Gäste schlägt und öppe vielleicht auch den Wundepunkt.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von «Frida trifft». Wir feiern heute ja ein kleines Jubiläum. Das ist nämlich die 20. Folge, die wir aufnehmen. Wir, das sind Helena Krauser vom Basler Stadtmagazin «Bajour» und mein Name ist Matthias Balzer vom «Frida Magazin». Wir waren in den vergangenen 2 Jahren mit unseren Mikrofonen an so unterschiedlichen Orten wie Altdorf im Kanton Uri oder Stamper im Bergell. Wir waren im Kloster Schöntal, wir waren in Bern, wir waren einige Male in Basel und auch in Zürich. Und heute sind wir wieder hier in der Limmatstadt und wir freuen uns auf unseren Jubiläumsgast. Wir sind hier im Atelier von Eugenie Rebete im Kreis 5. Und eigentlich sollte ich hier jetzt sagen, was Eugenie alles ist. Aber das ist bei dieser Bühnenkünstlerin gar nicht so einfach. Und wir werden in der kommenden Stunde deshalb auch gerade darüber sprechen. Herzlich willkommen, Eugenie.
Danke, herzlich willkommen.
Bevor wir jetzt darüber reden, wie dein neuestes Solo Comeback entstanden ist und warum es eben ein Comeback ist, machen wir zuerst unser Kartenspiel, das heute Helena anleitet.
Genau, ich lege dir hier 6 Karten hin. Davon kannst du jeweils eine ziehen und mir geben und ich lese sie dann vor.
Okay.
Was ist deine liebste Tageszeit?
Es wäre ganz früh am Morgen, wenn ich die Erste, die aufsteht oder die wach ist und alles ist ganz ruhig zu Hause. Das passiert ab und zu. Und das mag ich besonders. Ich habe das Gefühl, ich habe noch viel Zeit vor mir.
Kann ich gut verstehen. Dann die nächste gerne. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
Uiuiui. Ich würde es nennen L'Échappée Belle. Das ist auf uns Échappées, wenn man vorwärts rennt. S'échapper bedeutet auch, wenn man von einer geschlossenen Ort weggeht, s'échapper, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch. Und l'échappée belle bedeutet wie ein tolles Abenteuer.
Das klingt schön. Dann noch die letzte. Welcher Beruf wäre für dich ein Albtraum?
Albtraum ist das Gegenteil von Traum,
ja,
oder?
Ja, wäre ganz schlimm.
In einem Einkaufszentrum mit keinem Tageslicht und Musik die ganze Zeit. Das wäre doch ein Albtraum für mich.
Gut, danke schön.
Eugenie, du bist seit Anfang von diesem Jahr, glaube ich, mit einem neuen Solo unterwegs, das heißt Comeback. Und du wirst jetzt auch diesen Winter und in den Frühling hinein dieses Stück noch an verschiedenen Orten in der Schweiz zeigen. Und in diesem Stück gibt es verschiedene Parodien, finde ich. Es gibt auch eine Parodie auf ein Interview, in dem eben solche Fragen gestellt werden, wie wir sie dir vielleicht zu diesem Stück stellen. Die Parodie auf dieses Interview ist sehr lustig im Stück, aber ich glaube, wir stellen jetzt die Fragen trotzdem.
Ja, ist gut.
Wieso war das Jahr 2025 das richtige Jahr für ein Comeback? Das Stück heißt ja so, weil es dein erstes Solo nach 7 Jahren Solopause ist.
Ja, genau. Also das hat viel zu tun mit meiner Familie. Also ich habe zwei Kinder. Der zweite ist in 2020 geboren und der erste ist in 2016 geboren. Und ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun mit ihnen in den letzten Jahren. Und ich habe, nach der Geburt von meinem ersten Sohn, habe ich doch noch ein Solostück gemacht. Das heißt damals Bienvenue. Ich war unterwegs mit dem, aber es war, und da habe ich auch angefangen, neue künstlerische Schritte zu machen. Aber es war ganz klar, meine Energie und meine Zeit ist nicht ganz und voll nur für meine Kunst da. Und dann, nach dieser Tournee von Bienvenue in 17, 18 habe ich mich entschieden, eine Pause zu machen mit Solokunst, weil ich sehr hohe Ansprüche habe mit mir selbst und ich konnte sie nicht fühlen. Ich habe gemerkt, da muss ich versuchen, andere Art und Weise mit meiner künstlerischen Sprache was zu entwickeln, weil es geht nicht mehr so, wie ich mir wünsche als Solokünstlerin. Und da habe ich Projekte gemacht, wo ich andere Leute inszeniert und habe Stücke choreografiert, teilweise mitgespielt, aber es fühlte sich ganz anders. Es war nicht das Gleiche und ich habe einfach weiterhin gesucht, auch wenn ich nicht immer zufrieden war, weil es fühlte sich ganz anders. Auch die Wirkung mit dem Publikum oder wie ich Ich wusste nicht, wie kann ich mit anderen KünstlerInnen arbeiten, da ich vor allem mit mir gearbeitet habe und ich habe es schnell gespürt, ich kann sie nicht das Gleiche verlangen, wie ich mit mir mache, weil meine Arbeit hat viel mit meinem Leben zu tun. So, wer sind diese anderen Menschen, die dann auf die Bühne kommen? Trotzdem habe ich probiert, weil ich dachte, ich muss weiter arbeiten, diese Sprache entwickeln. Es lohnt sich auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht gut genug. Da habe ich doch vieles gelernt in alle diese Jahren.
Also eigentlich mit dem Blick von außen. Du hast ja eigentlich so
mit dem Blick von außen und dann andere Menschen, andere Energien, andere Art, wie man mit diesem Beruf umgeht. Und dann habe ich schon gemerkt, wow, wie ich bis da gearbeitet habe. Also ich hatte 3 Solostücke gemacht, große Tourneen, die Stücke selber produziert, teilweise auch die Stücke, also ich habe die Tournee organisiert. Also ich hatte so viele Verantwortungen und auch so viel Arbeit da drin gesteckt. Und das hat mich schon geholfen zu merken, hey, es ist ein bisschen radikal, wie ich all das mache und es braucht extrem viel Kraft und im Moment in meinem Leben mit einem Kind und dann 2 Kinder hatte ich nicht genug Kraft, alles selber zu tragen. Aber mein Wunsch, wieder ein Solostück zu kreieren und auf die Bühne zu gehen, war immer noch präsent und ich musste ein bisschen warten.
Und wie hast du dann gelernt, jetzt zu delegieren, wenn du sagst, du hast deine Arbeitsform
geändert? Deswegen, wenn du fragst, wieso ist das gute Jahr, seit 2022 bin ich mit einer tollen Person, also eine tolle Person begleitet mir, die Lara Anderek. Sie macht Produktionsleitung und Tourmanagement mit mir, aber auch mit anderen KünstlerInnen oder Gruppen. Und das war unsere erste Arbeitssitzung. Ich habe ihr gesagt, hey, ich bin so erschöpft und so müde, aber dieses Beruf muss ich unbedingt weitermachen. Ich kann da nicht aufhören, aber ich fühlte mich wirklich auf die Grenze und wir haben über Gesundheit zusammen gesprochen. Wie kann ich diesen Beruf weitermachen und gesund bleiben? Das war sehr wichtig. Wir haben über Arbeit, Hygiene gesprochen und dann haben wir langsam zusammen, also eine Sitzung nach der anderen, immer wieder gesprochen und das Ziel gesetzt, dass es wirklich super wäre, wenn ich mehr delegieren könnte, wenn ich nicht die ganze Verantwortung tragen könnte. Und das brauchte ein bisschen Zeit, um alles neu zu strukturieren. Und dann im Jahr 23 habe ich die tolle Nachricht von der Stadt Zürich bekommen, dass ich eine 4-Jahre-Subvention kriege. Dann habe ich schon gemerkt, hey, mit meinen Gedanken und Vision als Künstlerin bin ich schon reif genug für sowas und ich will, dass es vorwärts geht. Ich habe auch Ideen und ich habe auch Erfahrung gesammelt mittlerweile. Und da hat mir Lea wirklich geholfen, eben meine ganze Kompanie neu zu strukturieren und zu überlegen, was brauche ich, um wieder auf die Bühne als Solokünstlerin zu gehen. Und dann war es wie fast 2 Jahren Prozess bis Frühling, also Anfang März 25, und dann habe ich die Premiere von Comeback gezeigt.
Man sieht dich ganz alleine auf der Bühne. Nur kurz zur Information, wie viele Leute sind dann noch hinter der Bühne tätig für
also
dieses Stück?
Kernteam war, sie waren 6 Leute. Nicht die ganze Zeit von Prozess mit mir, aber 6 Leute haben mir begleitet und ich habe das Stück selber inszeniert in Zusammenarbeit mit diesen Menschen. Die sind alle spezialisiert in ein Fachgebiet sozusagen und ich habe sie genau für das gefragt. Ich habe nicht gesagt, wir machen eine kollektive Arbeit, sondern jede hatte eine sehr klare Rolle.
Da musstest du dann auch einiges abgeben wahrscheinlich und Verantwortung abgeben und deine Rolle neu finden, oder? War das schwierig?
Es war vor allem interessant. Es war auch wirklich eine gute Zeit für sowas. Ich wollte das. Ich habe gemerkt, das muss ich lernen, sonst mache ich nicht vorwärts. Und für mich hat es auch viel zu tun mit Kommunikation. Wie sage ich, was ich mir vorstelle, was ich wünsche? Wie kommuniziere ich über die Arbeit, damit mein Team versteht, wohin ich gehen möchte und kann mir da helfen? Und ich erinnere mich an ich jünger, ich habe viel über meine Unsicherheit kommuniziert oder meine Sorge und alles, was ich nicht gut mache. Und dann war es wie einfacher, bei mir zu kommen und das alle Probleme zu lösen. Und jetzt habe ich gelernt zu sagen, hey, das gefällt mir, da haben wir gut gemacht, da bin ich noch nicht zufrieden. Also ich gebe Informationen und auch ich habe Bilder oder ich kommuniziere einfach anders als früher. Das hat sich extrem entwickelt und ich habe mit Lara ganz gut überlegt, mit wem möchte ich arbeiten, damit das Projekt realisierbar ist. Und das waren wichtige Gedanken. Und dann hatte ich einfach ein Team. Sie waren alle sehr unterschiedlich. Niemand hat meine Arbeit so gut gekannt. Aber alle konnten was beibringen. Und das war sehr, sehr spannend, ja.
Und fühlt sich das Touren jetzt sehr anders an als damals, kurz nach der Geburt des ersten Kindes?
Es fühlt sich ganz anders. Ich fühle mich fast wie eine andere Person. Wobei, wenn ich arbeite, wenn ich auf die Bühne spiele, wenn ich meinen Beruf mache, spüre ich, dass es ist kohärent oder es gibt eine Kontinuität. Aber ja, es fühlt sich ganz anders. Ich habe gelernt, meine Ideen zu respektieren und wahrzunehmen. Ich erinnere mich, wenn ich jünger war und weniger erfahren, ich hatte immer das Gefühl, ich habe kleine Ideen und manchmal hatte ich kein Mut, diese rauszubringen und da etwas mit dem da machen. Und das mache ich viel schneller. Also ich glaube, die Distanz zwischen meiner Arbeit und ich ist viel kürzer geworden, damit ich schneller Zugang zu meiner Arbeit habe. Ja. Und dann treffe ich einfach klarere Entscheidungen und ich strukturiere mich viel klarer, weil ich habe gelernt, wie man muss eine gute Struktur haben mit Kindern und keine Zeit verlieren. Und ich bin einfach, ich weiß nicht, ob ich schneller arbeite, aber ich arbeite effizienter als früher.
Ja, wollte ich gerade fragen, hast du das vor allem durch die Arbeitszeit zwischen dem letzten Solo und dem jetzigen gelernt oder auch als Mutter?
Beides wahrscheinlich, ja. Aber es ist dringlicher geworden. Da muss ich wirklich mich weiterentwickeln, damit ich alles unter einen Hut bringe.
Weil es auch einfach mehr ist. Ja.
Es ist viel, viel intensiver. Also ich liebe Intensität, aber es ist viel intensiver. Und was ich vielleicht ein bisschen ignoriert hatte, meine Arbeit ist mir so wichtig, auch für mich als Person in mein Leben. Und ein Zeit lang war ich überfordert mit allem, hatte zu wenig Zeit und zu wenig Konzentration für die Arbeit und es ginge mir nicht gut. Wobei ich habe das Familienleben geliebt, aber ich war auch erschöpft und da habe ich sehr stark gekämpft, um wieder eine Balance zu finden, weil es hatte nicht nur zu, natürlich hatte es auch zu tun mit Ökonomie, ich musste Geld verdienen und ich kenne nur diesen Beruf, ich habe keine andere Ausbildung Und ich wollte unbedingt diesen Beruf weiter üben. Aber das hatte auch zu tun mit meiner innerlichen Balance. Ich hatte das wahrscheinlich ignoriert bis dann, wie viel Wichtigkeit hat mein Beruf in meinem Leben. Und jetzt ist es doch ein bisschen mehr balanciert. Und das Stück Comeback heißt so, weil es ist natürlich ein Rückkehr auf die Bühne als Solokünstlerin, wobei ich war nie ganz weg. Aber als Gefühl war ich irgendwie weg von mir, neben mir, nicht ganz bei mir. Und es ist diese Idee von Rückkehr zu mir selbst. Und das kennen wahrscheinlich viele Leute. Mhm. Diese Phasen im Leben, wo man nicht ganz dabei ist, wo man ein bisschen so neben sich selbst ist. Und das ist sehr unangenehm und manchmal sehr traurig.
Du lebst ja auch in der speziellen Situation, dass Martin Zimmermann, dein Partner und Vater eurer Kinder, ist ja auch ein berühmter Artist, Choreograf und Regisseur. Und er hat die letzten Jahre auch einige große Stücke produziert, die Wahnsinn. Auch weltweit touren. Habt ihr da einen Plan, wie ihr euch da gegenseitig Freiräume schafft, weil oft ist es so bei Eltern, dass irgendjemand muss ein bisschen zurückstecken, damit jemand sich voll der Arbeit widmen kann. Und ich glaube, die Arbeit, die ihr beide macht, ist ja eben eine Arbeit, du hast es auch gesagt, das kann man nicht halb machen, nein, sondern gerade wenn man so in einem solchen Perfektionismus arbeiten möchte, wie ihr das macht. Habt ihr einen?
Nein, wir hatten keinen Plan, wir haben alles gemacht, ein bisschen Rock'n'Roll. Ich habe mich fest zurückgezogen, ich habe fest gebremst, also ganz intuitiv und erst später habe ich gemerkt, oh, das ist sehr ungerecht zwischen uns, ich bremse zu viel, wobei wir haben das gleiche Beruf. Das war während vielen Jahren schwierig, weil ich fand es sehr ungerecht. Auch wenn wir das beide uns das nicht gewünscht haben, aber es gab auch noch Corona dazwischen, viele Ängste, Überlebensängste und so. Und seit einiger Zeit ist es viel mehr balanciert und das schätze ich sehr. Es ist nie perfekt, es ist nie entspannt, es gibt viel Aufregung und viel Intensität. Aber ich merke, jede hat seinen Raum für die Projekte und für diese Arbeit und jede ist auch mit den Kindern investiert.
Und seid ihr einander auch Berater und Beraterin gegenseitig bei der Arbeit?
Ja, wir sind fast wie ein Team, oder so. Ja. Wir teilen vor allem viele Verantwortungen. Also Beratung weiß ich nicht. Ja, wir kennen.
Also schaust du seine Proben und er deine?
Nein, oder? Wir haben keine Zeit mehr dafür, leider. Ja. Nein, wir teilen so viel in unserem Privatleben, dass wir nicht wirklich Raum mehr haben, um etwas Künstlerisches zu teilen. Aber wir sind, sein Atelier ist gerade da neben mein und es gibt viele Leute, die mit beiden zusammenarbeiten. Zum Beispiel meine Kostümdesignerin Susanne Bonner. Sie kommt zu mir und die Woche danach kommt sie einfach zu Zimi und es ist sehr, sehr lustig. So, wir sind nah künstlerisch, auch wenn wir nicht mehr so direkt miteinander zu tun haben. Ja.
In einem Beitrag von SRF hast du mal gesagt, dass du dich immer mit den Männern vergleichst. Fehlen denn die Frauen und vielleicht insbesondere die Mütter in der Kunstszene in der Schweiz als Vorbilder?
Fehlen, ja. Meinst du? Nein. Ich glaube, ich muss immer noch lernen, das nicht mehr zu machen, mich mit Männern zu vergleichen, es bringt nichts viel. Oder dann wütend zu sein, weil der andere seine Karriere weitermachen kann und ich nicht und so. Sondern eher schauen, wie mache ich das, wie finde ich einen Weg. Und da muss ich sagen, es gibt einfach viele Frauen in der Schweiz, in Zürich, die Künstlerinnen sind oder selbstständige Frauen, und Mütter, und die mich auch inspiriert und unterstützt haben. Ich fand sie oft sehr mutig und sehr wagemutig.
Was hast du denn da gelernt von Vorbildern?
Selbstliebe ist wichtig. Und ich bin immer noch am Lernen. Ich glaube, was mich vor allem erschrocken hat, ist, dass Ich hatte viele Vorbilder, viele Modelle, auch wenn der Schweiz noch diese Fragen von Familien und Mutter sein, Frau sein, Künstlerin sein, es ist einigermaßen noch neu in der Schweiz. Also ich merke zwischen meine Generation und die Generation meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter, es sind so zwei Welten fast. Aber ich habe mich selbst extrem viel gebremst in diese ganze Geschichte. Ich glaube, ich habe die Rolle von Mutter so ernst genommen wie meine Rolle als Künstlerin. Ich wollte alles gut machen, alles verstehen. Es war auch eine physische Erfahrung. Alles hat mich interessiert. Ich bin da eingetaucht wie in einem Projekt sozusagen. Und das bedeutet, ich war so geschluckt von dieser ganzen Geschichte und ich habe es auch geliebt und es brauchte dann Zeit, dass ich mich wieder finde, dass ich wie verstehe, wie mein Beruf ist mir sehr wichtig, sonst überlebe ich nicht. Und das hat Zeit gebraucht, auch wenn es Modelle gab und so, wenn es passiert mit sich selbst, es ist neu für sich und dank meine Freundinnen und ältere Frauen, die ich ganz selbstverständlich fand oder so selbstbewusst, dachte ich, ich muss das schaffen, oder? Es gibt schon einen Weg und es ist auch interessant, was bei mir passiert, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Ich glaube, ich habe auch gelernt, weniger Ängste zu haben. Das ist auch wichtig, sonst macht man nichts. Wenn man nur Angst hat.
Also Angst zu scheitern.
Ich glaube, Angst zu scheitern, ja. Angst, dass man es nicht genug gut macht. Das ist für mich immer noch sehr prägend.
Du sagst es ja sogar im Stück.
Ja.
Am I good enough?
Am I good enough? Ja, das stimmt.
Du thematisierst, glaube ich, in diesem Stück Comeback einige auch deiner Zweifel. Bevor wir aber vielleicht darauf noch einmal genauer zurückkommen, was Comeback alles ist, möchte ich noch ein bisschen weiter zurückgehen.
Ja.
Du bist in La Chaux-de-Fonds aufgewachsen.
Ich bin im Jura, Kanton Jura aufgewachsen, in Mervelier.
In Mervelier, also nicht einmal in der Stadt, sondern...
Nein, in einem Dorf. La Chaux-de-Fonds ist sogar sehr weit weg von Lovab, aber ich liebe La Chaux-de-Fonds. Nein, in einem Dorf. Ja.
Als Kind in diesem Dorf, hattest du da schon irgendeine Ahnung, dass du einmal auf einer Bühne stehen wirst? Oder wie ist es?
Wie oh mein bist Gott, du ja.
zu deinen, wie bist du zu deinen Künsten gekommen?
Hey, ich habe ziemlich früh kleine Spektakel gemacht zu Hause. Wirklich sehr früh.
Dann animiert von deinen Eltern, waren die auch künstlerisch tätig? Oder?
Ja, wir waren eine spezielle Familie, weil mein Vater ist Jurasser und meine Mutter ist Genferin. Mein Vater war Schauspieler, aber für eine kurze Zeit und war später vor allem mit Büchern tätig und Journalist. Und meine Mutter war damals Bühnenbildnerin, also dekorative Malerin. Sie haben sich in Genf kennengelernt. Ich bin dort geboren und mit ein Jahr alt sind wir ins Jura umgezogen und wir sind dann in diesem Dorf angekommen. Ich habe drei Geschwister und wir waren die einzige Familie, die waren nicht getauft und mein Vater hatte lange Haare, er war ein bisschen Anarchist und wir hatten immer wieder Freunde, die uns aus Genf besucht haben und das war die Ausländer oder für die Jurasser, also es war sehr lustig und meine Mutter hat gesungen im Garten. Ja, es war ein bisschen anders als die anderen Kinder, aber ich habe mich wie eine Jurasserin gefühlt schon damals. Und das war auch möglich, dort so zu sein. Es war ein bisschen exotisch vielleicht.
Wieso seid ihr denn dort in das Dorf gezogen?
Ich müsste meinen Vater wieder fragen, aber ich glaube, sie wollten, dass wir am Land aufwachsen, mit Natur, dass es genug Raum gibt. Es war wahrscheinlich auch billiger als in Genf, so etwas. Und ja, wir hatten extrem viele Bücher zu Hause im Vergleich mit anderen Häusern dort. Aber wir haben auch viel gezeichnet, viel gesungen, Musik gemacht. Ich war schon in diesem, ich weiß es nicht, kreative Familie drin.
Und hast du schon früh deine eigene Bühne gebaut?
Also ich habe nicht wirklich Bühne gebaut, aber ich habe Kostüme genommen. Freunde von meinen Eltern haben immer Sachen in unserem Grange, wie sagt man die Grange auf Deutsch? La Grange. das Haus war eine alte Bauernhaus.
Eine Scheune. Vielleicht.
Ja, genau. Ja. Mhm. Dort hatten sie so Kostüme, also Kissen mit Kostüme oder Bühnenbild, weil es gab da viel Raum in diesem jurassischen Bauernhof. Und Freunde aus Genf haben ihre Bühnenbild gelagert und Kostüme. Und da haben wir immer wieder was genommen zum Spielen. Das war wirklich toll. Und ich erinnere mich, Tanzen mit Musik oder... Wir hatten eine so coole Babysitter, die hat Piano mit uns gespielt und wir waren alle auf ihrem Schoß und Schulter und sie hat Piano gemacht. Also ich habe so starke Erinnerungen. Als Kind hatte ich auch Gardi Hutter gesehen. Das hat mich sehr stark geprägt. Dann war es schon klar, als Frau kann man lustig sein. Und dann habe ich Stücke, also Tanztheaterstücke gesehen. Ich hatte Zugang zu all das in eine ganz einfache Art. Und dann war es klar, also mit 12 wollte ich dieses Beruf machen und dann haben mich meine Eltern unterstützt, meinen Weg zu finden. Und mit 15 war ich in Belgien und habe dort ein Gymnasium gemacht, wo es eine künstlerische Ausbildung gab, also Tanzausbildung eigentlich. Also ich war sehr früh sehr motiviert. Und es ist immer noch der Fall heute.
Und gab es da, du hast jetzt gerade die Hutter genannt, gab es damals so in deiner Jugend oder ab 12 Jahren, also du hast eigentlich mit 12 schon gesagt, ich will auf die Bühne als,
ja.
Da kommen wir dann eben zu diesem Thema, du bist vieles, du bist Tänzerin, du bist eine gute Parodistin, du singst auf der Bühne, du bist eben auch Performerin, also du hast eigentlich viele Metiers. Hast du damals dann mit 12 schon gesagt, hast du da damals gesagt, ich will Tänzerin werden?
Ja, oder? Ich habe gesagt, ich will Tänzerin werden. Also wenn ich jünger war, hatte ich gesagt, ich will Sängerin, Tänzerin, Rockerin werden. Das war, aber ich war 4 damals, aber das war schon klar. Ich glaube, heute ist mein Leben einfach so, dass ich singe, tanze und lebe ein Rock'n'Roll-Familienleben. Nein, ich wollte unbedingt Tanz machen. Das hat mich auch von meinen Geschwistern unterschieden. Sie haben andere Sachen gemacht, aber nicht so stark mit dem Körper. Und ich hatte auch als Kind Musik gelernt, also Klavier und also Flügelhorn in die Fanfare in Mervelier.
Also in der Dorfmusik.
Ja, genau. Ja. Da hätte ich auch gerne weitermachen können. Ich war sehr unterstützt von diesem Fanfare. Sie waren wirklich sehr unterstützend. Aber ich wollte Tanz machen und ich bin froh, dass ich einfach Vollgas in diese Richtung gegangen bin, weil es war sehr interessant und es hat mich sehr geholfen, aufzuwachsen. Tanz braucht so viele Wiederholungen. Es braucht viel Disziplin. Und man wiederholt, man macht immer wieder, man fühlt sich lebendig, wenn man bewegt. Und dann lernt man die eigene Grenze mit dem Körper, aber man lernt auch, dass man diese Grenze erweitern kann. Ja, das habe ich gelernt. Und auch la Disziplin, also da habe ich viel gelernt. Und es hat mich sehr viel Mut gegeben. Und
war denn das Ziel, irgendwie klassische Tänzerin zu werden, also ins Ballett zu gehen?
Eine Zeit lang war ich schon vom Ballett fasziniert. Ich kann mich an Sylvie Guillem erinnern und ihre Füße und Beweglichkeit und so. Aber ich glaube, ich war fasziniert, weil sie so stark war. Aber es war ziemlich klar für mich, also ziemlich früh, dass ich zu Ballett nicht gehöre. Und ich habe immer zeitgenössische Tanz auch gemacht. Ich erinnere mich an einen Oper, den ich einmal im Theater Basel gesehen habe, vielleicht mit 15 oder 16. Und da habe ich eine Opernsängerin gesehen, die war ganz schön rund. Und ein Tänzer, wahrscheinlich von Basel Ballett, hat mit ihr bewegt und sie hat so ein etwas ganz Schönes gesungen. Und sie war so frei und hat so schön getanzt. Und das hat mich auch sehr, sehr stark inspiriert. Ich habe auch viele Céline Dion gehört als Teenager und ich fand ihre Stimme auch sehr kräftig. So, ich hatte schon viele spannende Inspirationen oder Künstlerinnen, die haben mich inspiriert. Und ich habe einfach vorwärts gemacht mit dem Tanz, weil ich habe es einfach geliebt zu bewegen. Und ich habe eine sehr tolle Schule in Holland gefunden. So, ich habe dort einen Bachelor abgeschlossen. Und da habe ich eine ganz, ich habe etwas ganz anderes gelernt als in dieser Schule in Belgien. In Holland habe ich wie organische Tanz gelernt. Also es hatte nicht mehr zu tun mit wie ich aussehe, sondern was ich spüre und was mache ich mit dem, mit meinem Körper und meine Anatomie und mein Atem und wie choreografiere ich etwas, was will ich erzählen. Also ich hatte Tanzchoreografiekurse, das war für mich sehr, sehr wichtig, was ich da gelernt habe, wobei ich war sehr jung, ich war die Jüngste in dieser Klasse. Und mit 21 bin ich nach Brüssel gezogen, nach 3 Jahren Ausbildung in Holland. Und da habe ich meinen Weg gesucht und es war nicht ganz einfach. Es gab damals so viele TänzerInnen in Brüssel. Ich war ein bisschen verloren und habe gemerkt, dieses System in die Tanzwelt, wo man Audition macht, um in eine Kompanie zu landen oder so, das passt nicht so gut für mich. Ich will nicht, dass jemand anders bestimmt, ob ich auf die Bühne gehen kann oder nicht. Und diese Wartezeit und diese... Ich glaube, ich hatte nicht genug Vertrauen mit mir oder ich habe gespürt, es ist nicht für mich. Und ich habe ziemlich früh angefangen, meine eigenen Kurzstücke zu kreieren. Und dann habe ich meinen Partner kennengelernt und bin nach einiger Zeit nach Zürich gekommen, voll verliebt und wusste nicht, was Zürich bedeutet. Und dann habe ich ein Stück mit ihm gemacht. Wir waren 3 Jahre lang auf Tournee. Und in dieser Zeit habe ich viel gelernt und verstanden über diesen Beruf.
War das dieses Stück mit der schwankenden Ebene?
Es war Öperöppis, 2008. Ja. Wir waren 3 Jahre lang auf Tournee. Es war wie eine Lehre für mich, diese drei Jahre auf Tournee. Ich habe wirklich dieses Beruf gelernt.
Martin Zimmermann, dein Partner, ist ja auch Clown, kann man sagen. Ein Clown, der... Ja. Der alten Schule, der das aber ganz neu interpretiert, ja. Hat er dich irgendwie angefixt mit diesem Humor, der auch deine Soloarbeiten durchzieht? Oder?
Also er hat
Weil das ist ja nicht so, ja. Wenn man eigentlich von Tanz redet, hat man jetzt, erwartet man nicht zuerst etwas Lustiges.
Nein, das ist klar. Tanz ist ernst, aber auch, weil es braucht so viel Zeit und so viel Disziplin, oder? Ja, er hat mich ziemlich früh gesagt, du bist ein Clown, du hast ein Potenzial mit Humor. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will auch schön sein und klug. und dann habe ich alles gemacht. Schön, klug, humorvoll. Nein, er hat mich da sehr stark unterstützt. Und ich habe mit ihm da was verstanden in die Zusammenarbeit. Er hat wie einen Klick bei mir gemacht. Er und auch ein anderer Lehrer David Zambrano, ein Tanzpädagog aus Venezuela, der hat jahrelang in Amsterdam, aber auch in Brüssel gelebt. Er hatte auch einen sehr humorvollen Umgang mit Tanz und hat immer mit der Stimme auch mitgetanzt, so um die Bewegungen zu zeigen. Und er hat auch mir gezeigt, wie kann man eine schwere Emotion nehmen und das transformieren. Und dass es im Körper geht. Und da habe ich auch viel gelernt. Und mit meinem Partner war es wirklich klar, was passiert, wenn ich auf der Bühne laufe? Was trage ich schon mit mir? Und das ist, was ich dann schon trage mit mir, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist mein Stoff für Clown. Das ist die klassische Training oder sein Training von Clown. Und da hat bei mir etwas sehr stark, es hat etwas wie...
Also das hat da viel angezündet. Mit Selbstvertrauen, aber auch Selbsterkenntnis zu tun.
Ja, und auch dann habe ich gemerkt, es bedeutet, alle die Gefühle, die ich habe und was ich sehe und was bei mir ist, kann ich als Stoff für ein Stück benutzen. Das war sehr wichtig. Oder diese. Und dann habe ich angefangen, kleine Solo-Performances zu zeigen. Und dann hatte ich den Wunsch, diese One-Woman-Show zu machen, weil ich dachte, es ist so cool, als Tänzerin eine One-Woman-Show zu machen. Aber ohne Sprache, also mit Körpersprache, ohne Text. Und so ist Gina in 2010 geboren, mein erstes One-Woman-Show. Ja.
Und was bringt für dich dieser Humor im Tanz? Was bringt er für eine Qualität mit, der der Tanz alleine sonst nicht hätte?
Also mittlerweile denke ich nicht so an Kategorien, sondern was ich jetzt gerade erklärt habe über diese, was ist in mir und wie kann ich mit dem mich ausdrücken, das ist für mich eine Sprache. Ich mache nicht wirklich Trennungen. Bei mir ist es
Das heißt, irgendwie wieder Humor ist sowieso in dir drin und wenn du dann alles rausnimmst, auf die Bühne bringst, was in dir ist, dann kommt der mit.
So. Ja, es ist, ich weiß auch nicht wieso, aber wenn ich dann spiele, bewege ich mich, ich mache Klänge, Geräusche und irgendwann singe ich etwas. Ich mache das sehr gern. Und ja, am Anfang in meiner Arbeit habe ich noch das getrennt. Jetzt ist der Tanzmoment und dann Gesangmoment und da ein bisschen lustiger. Aber mittlerweile akzeptiere ich, dass es wie eine ganze, eine eigene Sprache ist. Und es gefällt mir sehr und ich spiele mit dem.
Frieda trifft läuft bereits seit August 2023 und wir haben noch längst nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch laden möchten. Damit dies weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedamagazin.ch den Spenden-Button drücken und los geht's.
Du hast vorhin gesagt, dass du bei den Proben eben zu diesem Comeback, dass du jetzt eben mit mehreren Leuten arbeitest, die dich unterstützen, hast du dann für jeden Bereich einen Spezialisten und eine Spezialistin dabei? Also jemand, der sich im Tanz auskennt, in der Musik und dann gibt es ja noch, dann gibt es auch noch dieses Element eigentlich, es ist auch eine Art Objekttheater, die du machst.
Ja.
Also du verwandelst einen goldenen Teppich in ein Kleid, es erscheint plötzlich ein Schattentheater.
Ja.
Eine Decke kann ein Kleid sein für dich, aber es ist dann nachher, bist du auch ein Gespenst einen Moment lang oder eine Skulptur.
Ja. Ja.
Also es gibt diese verschiedensten Elemente, hast du da überall. Und dann gibt es eben noch den Humor. Und Humor ist ja auch immer eine Timing-Frage. Hast du für all diese Bereiche Spezialistinnen?
Ich habe Menschen gefragt, die spezialisiert in etwas sind, zwar nicht eine Kategorie oder eine Sprache, sondern eher mit was sie können. Also zum Beispiel Mathilde Gillet ist eine Tänzerin, die hat lange in Ensemble gearbeitet. Es bedeutet, sie kennt sehr gut die Disziplin. Man muss schnell arbeiten, es muss sehr präzise sein zum Schluss. Sie ist gewöhnt, was zu wiederholen und was zu schreiben, also was man sagt, choreografieren. Und ich habe sie ein bisschen zufälligerweise getroffen. Sie spricht Französisch, das ist schon etwas Wichtiges. Und sie war nicht mehr beim Ballett Luzern und ich habe sie gefragt, hättest du Zeit, würdest du dich vorstellen mit mir, choreografisch, künstlerisch zusammenzuarbeiten? Ich mache ein Solostück und ich brauche jemanden im Studio. Und dann haben wir probiert und es ging sofort sehr gut. Es bedeutet, sie war immer präsent während meiner Probe und hat mir gesagt, was sie sieht und was ich mache. Und hat mir manchmal gesagt, ah, das funktioniert sehr gut, da sehe ich diese, ah, das Bild ist spannend, schau mal auf die Kamera, also schau dort. Und manchmal hat sie meine Rolle übernommen und weil sie eine Tänzerin ist, konnte sie alles machen mit ihrem Körper. Sie ist ganz anders als ich, aber sie konnte sehr gut imitieren. Und da konnte ich mit ihr sehr gut arbeiten. Wobei sie hatte keine Ahnung von meiner Arbeit, singt nicht auf der Bühne, arbeitet nicht mit Humor. Aber sie hatte die Sensibilität. Und dann habe ich mit Susanne Bonner, die Kostümdesignerin, gearbeitet. Und sie war meine erste Mitarbeiterin, also die erste Gesprächspartnerin. Sorry. Ich habe ihr gesagt, ich möchte ein Solostück machen, da sind die Bilder, die mich inspirieren. Ich weiß nicht, wie muss ich auf die Bühne gehen. Ich weiß nicht, wie ist mein Körper heute. Ich bin so älter geworden. Wie machen wir das? Ich fühle mich so, ich habe Stress und ich brauche so Ruhe. Und dann haben wir mit dem gearbeitet, dieses Gefühl, Stress zu haben, dass man nicht atmen kann und man will trotzdem langsamer gehen.
Das zeigst du eigentlich auch am Anfang. Man hat das Gefühl, du kommst mit einer großen Frage auf die Bühne, was du da überhaupt
und
sollst.
Ich spüre die Welt ein bisschen so. Wir sagen immer alle, wir müssen bremsen, langsamer gehen oder Décroissance, aber wir machen immer schneller. Ich dachte, da spüre ich etwas, wo ich sehe also ein Parallel zwischen meinem Leben und was ich rundherum mich spüre. Und dann haben wir mit dieser Idee gearbeitet. Und sie hat mich wirklich begleitet und geholfen, Silhouetten zu kreieren, Geschichten, also Tableau, die dann interessant waren, wenn ich dann geprobt habe mit Mathilde. Aber sie hat mich auch geholfen, zu verstehen, wie gehe ich auf der Bühne mit 40 Jahre alt. Das ist, ich bin nicht mehr 24 wie beim Gina damals. Ich will nicht mehr, dass mein Körper so akrobatisch geht. Also ich kann das nicht mehr wie früher. Und ich will auch nicht mehr unbedingt über meinen Körper lachen, weil ich rund bin. Ich will meinen Körper, ich will liebevoll sein.
Also das war bei Gina noch mehr das Thema.
Es war mehr das Thema, weil ich hatte das Gefühl damals, ich muss das wie zeigen, dass ich lache mit meinem eigenen Körper, damit ich jetzt akzeptiere, weil es war doch immer ein Thema. Und da habe ich gesagt, das geht einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr eine Frage. Ich bin einfach so, wie ich bin. Mein Körper ist mein Werkzeug und da musst du mir helfen, herauszufinden, wie kann ich Humor finden über mich, über die Menschen, ohne dass ich einfach se moquer, sagt man auf Französisch. Se moquer ist mehr so mit sich selbst.
Ja, hämisch sondern sein,
eher so lustig mit sich selbst machen. Aber das, der Unterschied ist fein, aber ich finde es sehr, sehr wichtig. Und ja, sie war sehr wichtig für diesen ganzen Prozess. Und dann habe ich mit Lydia Burczak gearbeitet. Sie ist eine Autorin. Und habe sie als Dramaturgin gefragt und sie hat mir gesagt, I will ruin your piece. Also ich werde dein Stück kaputt machen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, Dramaturgin zu sein. Sie ist so eine lustige Person. Und wenn sie über Menschen spricht, was sie sieht in ihrem Leben, es ist so lustig, wie sie alles beschreibt. Und ich dachte, okay, sie war noch nie eine Dramaturgin, sie kennt meine Arbeit nicht oder diese Körperarbeit. Aber sie hat viel Humor. Sie kann etwas sehen und eine lustige Geschichte mit dem machen. Und ich dachte, das ist interessant und ich brauche so eine Person für dieses Stück.
Hat sie dann auch an den Texten mitgearbeitet?
Ja, wir haben die Texte zusammen angeschaut, aber wir haben vor allem zusammen über die Geschichte vom Stück erzählt. Und sie ist nicht sofort gekommen im Prozess, sie ist eher später gekommen, wenn ich schon sehr viel Material hatte. Und dann war es so, sie war da, hier in meinem Atelier, geleakt, sagen wir das so, auf dem Sofa, sie ist so groß, und hat gesagt, so, was ist diese Comeback-Geschichte? Machst du dein Comeback auf der Bühne? Oder hast du es schon gemacht, wenn du auf die Bühne kommst? Oder was ist das mit diesem Comeback? Und dann war ich so, ich weiß nicht. Aber es war so spannend. Und sie suchte wie etwas Narratives, wobei meine Arbeit hat etwas Poetisches, Surrealistisches. Und es hat mir sehr geholfen, dass sie mit ihrer Frage gekommen ist.
Du hast kein Narrativ am Anfang schon im Kopf. Also du selber hattest kein Narrativ im Kopf. Es beginnt so und hört dann mit diesem Song, mit diesem schönen Song auf, mit dem es aufhört.
Ich hatte eine Intuition. Ich möchte gerne, dass die Leute rauskommen und haben wieder mehr Luft.
Ja. Das klingt nach sehr viel glücklichen Fügungen, wie diese, vor allem Frauen, wie es klingt, dazu kamen, mit dir daran zu arbeiten an deinem Stück.
Ja.
Wie hast du die denn gefunden? Oder kam da immer mal eine wieder dazu und dann hast du mit Leuten gesprochen?
Ich habe mir Zeit genommen. Susanne Bonner, die Kostümdesignerin, habe ich von früher gekannt. Lea Beloin, die hat das Licht gemacht, hat auch mit mir bei zwei anderen Projekten gearbeitet und ich habe immer wieder Versuche auf eine Bühne mit Lea gemacht, also ziemlich früh, damit wir Bilder zusammen kreieren konnten und eine Ahnung hatten, wie es auf der Bühne sein könnte. Und dann konnte ich ein bisschen dieses Gefühl vor der Bühne üben wieder.
Das heißt, teilweise hattest du schon so Anknüpfungspunkte zu ihnen.
Ja. Und ich habe immer wieder Präsentationen vor einige Leute gemacht, weil ich musste üben. Ich habe das ganze Material vom Stück vor die Premiere schon ein paar Mal gezeigt. Das ist wie Test oder zum so Verstehen. Andy Nerresheimer hat Tondesign gemacht. Ich habe ihm gesagt, ich habe meine Lieder, die ich live singe und dann diese Brassbands-Musik. Wie kann man da das verbinden, dass es spannend klingt und mit Nuancen, und er hat diese ganze Stoff genommen und es war auch spannend, dass er ganz anders als meine andere Mitarbeiterinnen war ein älterer Mann mit viel Erfahrung und er war so froh, weil das ganze Team waren nur Frauen und er ist mit drei Geschwistern aufgewachsen und er war so toll in diesem Prozess Und es war auch schön und wertvoll zu spüren, was er mit seiner Erfahrung bringen kann. Und beim Mathilde und Lydia war es neue Zusammenarbeit, also Dramaturgie und künstlerische Zusammenarbeit. Und dann hatte ich natürlich noch Lara, meine Produktionsleiterin, die hat im ganzen Prozess auch eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Jetzt, wir sitzen hier auch auf dem Sofa in deinem Atelier. Genau. Und jetzt, wenn wir jetzt dich fragen würden, was ist jetzt mit diesem Comeback? Worum handelt es sich? Kannst du es jetzt beschreiben?
Ja. Es handelt sich um Suchen und Versuchen.
Suchen und Versuchen?
Ja. Einen Weg suchen, vielleicht sich selbst suchen und versuchen, vorwärts zu machen, ja. Comeback hat zu tun mit einem Publikum. Man macht nicht ein Comeback allein zu Hause. Es ist abhängig von einem Publikum. Und wir als Menschen brauchen die anderen zum Leben. Die Existenz ganz allein, das existiert nicht. Man ist sowieso mit anderen verbunden. Und dann, wie viel bestimmt das Publikum, ob ich es geschafft habe oder nicht? Ist es wirklich so, dass man es einmal schafft und dann es bleibt? So eigentlich nicht. Es gibt immer so Höhe und Tiefe im Leben. Und manchmal, wenn man etwas ganz Schönes erlebt, erlebt man gleichzeitig etwas viel schwieriger. Und dann war es ziemlich klar für mich, das ist keine Erfolgsgeschichte, dieses Comeback, sondern eine Geschichte von Suchen und Versuchen, wie ich genau spüre in meinem Leben. Das ist nie eine gerade Linie oder das ist, was man verkaufen kann gerne, aber es stimmt eigentlich nicht. Es ist viel komplexer und es gibt viel mehr Nuancen als das.
In dem Sinn, ich lese es auch ein bisschen als ein Stück über Showbusiness. Es kommt dieses schwarze Tütü vor, zum Beispiel, das einem an Showbusiness erinnert. Es hat aber auch eine kleine Parodie auf die, ich sage jetzt Parodie, vielleicht ist es das falsche Wort, auf die Mode- und Kunstwelt drin.
Ich glaube, ich wollte ein Stück machen, die sehr zugänglich ist, wo man sich identifizieren kann, weil meine künstlerische Sprache manchmal sehr surrealistisch ist oder ohne Sprache, dann muss man wie Referenzen haben. Und ich fand, also ich liebe die Showwelt, ich liebe Kabarett oder Musicals oder so, aber meine Arbeit ist so anders. Ich arbeite auf ganz komplexe Emotionen, ich zeige mich ganz zärtlich, ich zeige nicht nur meine Kraft. Aber ich finde es interessant, meine Arbeit in diesem Kontext zu inszenieren. Und wir alle sind sehr beeinflusst von allen Bildern, die wir konsumieren. Und wir konsumieren so viele Showbusiness-Bilder oder einfach, wenn ich denke an die soziale Netzwerke oder Instagram, wir konsumieren so viele Bilder, die während 3, 4, 10 Sekunden so eine krasse Wirkung haben, aber es geht auch sehr schnell wieder weg. Und wir sehen auch viele Bilder von Menschen mit luxuriösem Leben oder tolle Leben oder die alles schaffen, die alles unter Kontrolle haben. Und ich denke, da sind wir, wir wissen, dass es nicht ganz stimmt, aber wir sind wie gezwungen, all das zu sehen. Und da fand ich einfach interessant, weil ich glaube, es sind einige Referenzen, die andere Menschen haben können, also Gala, Modeauftritt, diese roten Teppich, wobei bei mir im Stück ist Gold, aber es sind Referenzen, die man verstehen kann, die man assoziieren kann mit öffentlichen Auftritten. Und ich habe auch mein Team gefragt, existiere ich, auch wenn ich online nicht existiere? Oder muss man online existieren, um zu existieren oder um etwas zu machen? Und es gibt schon einen Druck, dass man wie online existiert.
Was war die Antwort deines Teams? Du musst?
Nein, also es war wie ein bisschen eine offene Frage. Aber für mich war es wichtig, das zu nehmen und etwas neu mit dem zu machen. Etwas artisanal, ein bisschen so homemade oder so, wie sagt man das? Do it yourself. Dass es nicht zu sophisticated aussieht, also dass es echt bleibt, dass man merkt, hey, sie ist, oh, sie muss, sie steigt, oh, sie ist, aber okay, sie steht, oh, das ist schwierig, oh, da ist sie wieder verloren. Also wirklich diese ganz menschliche Gefühle, die man erlebt, was, wenn man überhaupt was unternimmt oder nur wenn man vorwärts machen kann. Also es ist das Gegenteil von diese TikTok-Videos, wo sie einfach so machen und sie haben eine ganz andere Kleidung. Also bei mir ist, ich zeige den ganzen Prozess vielleicht. Ja.
Mhm. Ja. Und am Ende von dem Stück hat man das Gefühl, jetzt, sie ist jetzt wirklich wieder zurück, sie ist jetzt voll da. Bleibt das so?
Oder dass ich voll
jetzt,
da bin.
Ja, oder was kommt jetzt als nächstes?
Ah, was kommt jetzt? Ja, ich glaube, es ist so, wobei es ist, ich finde, es ist nie betoniert. Es ist immer eine Frage, wie man weitergeht, besonders vielleicht als Künstlerin. Ob ich habe mit diesem Stück Comeback schon ein Comeback erschafft. Ich habe viele Auftritte gehabt dieses Jahr. Ich glaube, ich verstehe meine Arbeit besser und kann es wie besser artikulieren. Ich kann wie besser mit dem arbeiten und ich bin drauf, ein neues Stück zu kreieren, zu produzieren für das Jahr 27. Und ich habe ziemlich schnell Recherche und Probe gemacht und ich war selber erstaunt, weil ich habe jetzt dieses Jahr, also im Jahr 25, so viel erreicht, so viel gemacht. Aber ich habe wieder Energie und Lust gehabt, etwas Neues anzufangen. So, ich bin die Erste erstaunt, dass es möglich ist. Und ich glaube, jetzt stellt sich diese Frage nicht, ob es jetzt so bleibt oder nicht. Ich weiß, es ist manchmal sehr schwierig. Und ein neues Stück anzufangen bedeutet schon für mich ein bisschen wieder von Null an anfangen. Aber doch, ich muss vertrauen, dass ich genug Erfahrung gesammelt habe und viele Leute kenne und auch ein Netzwerk in der Schweiz habe und ich werde vorwärts machen. Aber ich habe es immer wieder sehr große Zweifel. Und ich nehme das und dann transformiere ich das und dann kriege ich etwas Neues. Ja.
Gut, ich glaube, Helena hat da noch einige versteckte Fragen.
Okay, okay.
Genau, ich lege hier wieder die 6 Karten hin und du kannst eine nach der anderen ziehen, wie zum Start. Was bedeutet Heimat für dich?
Geborgenheit.
Sehr schön, dann gleich die nächste. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
Ja, suivre mon propre souffle, meine eigene Atem folgen.
Ach, sehr spannend. In welche Zeit würdest du reisen, wenn du eine Zeitmaschine ausprobieren dürftest?
In die Zeit, wo Cabaret angefangen hat, in Paris.
Wann war das ungefähr?
In den 20er Jahren, aber es hat auch früher angefangen.
Siehst du, ich habe dir gesagt, sie wird das antworten.
Genau, haben wir uns
schon lustig, ja. Wobei die soziale, ökonomische Situation war nicht so gut, auch für Frauen nicht, aber einfach sowas erleben zu können. Mhm. Cabaret hat vieles, also die Intellektuelle und die Menschen von der populären Ebene so zusammengebracht und das inspiriert mich auch immer noch heute. Mhm. Ja.
Sehr schön, wer das sehen möchte, wie das geht, wie man eben auch so Formen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wie das Vaudeville oder die alten Cabaret-Formen, wie diese 100 Jahre später in neue Formen transformiert werden, der sollte unbedingt das Stück Comeback von Eugénie Rebete sehen. Rebete, Entschuldigung, es wird in kommender Zeit in Luzern, in Saint-Léger, sage ich das richtig?
Luzern habe ich schon gespielt.
Schon gespielt?
In Saint-Léger, ja, mein Heimatsort übrigens von Rebete.
In Saint-Léger, da wird die Familie kommen. Du spielst in Bern, in Zürich, in Genf und du wirst auch in Chur auftreten.
Ja.
Und vielleicht auch noch an anderen Orten. Man findet all diese Daten auch auf deiner Webseite.
Ja.
Eugénie, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Danke an euch beide.
Das war sie, unsere Jubiläumsausgabe, die 20. Ausgabe von Frida trifft. Man hört uns auf der Seite des Stadtmagazins Baschu oder natürlich bei Frieda Magazin oder auf allen Plattformen, auf denen Podcasts laufen.